ARD.
Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel aus dem Leben von Alex Schlüter, wenn ich sage, es ist Tag 6 oder Tag 7 ohne Süßigkeiten.
Ja.
Heute? Tag 7 schon.
Gut, dass du mich daran erinnerst, ja. Also nicht, dass ich das immer noch durchziehe, sondern wie weit ich es schon geschafft habe. Tag 7, ja.
Du hast noch nicht gecheatet.
Ich habe noch nicht gecheatet, ich lebe noch. Wahnsinn, oder?
Und die große Frage ist, warum verzichtest du auf Süßigkeiten? Ist es, weil du es aufbewahrst für die Kinder jetzt an Halloween?
Natürlich, klar.
Das ist der Grund.
Ich werde ihnen sagen, wenn sie an der Tür klingeln, verkleidet als Kürbisse oder wie man das so macht, guckt mal hier, für euch habe ich gelitten, wie einst.
Für euch habe ich gehungert,
ja.
Im Hungerstreik. Ja. Es ist möglicherweise heute auch die große Halloween-Folge, beziehungsweise die kleine Halloween-Folge. Mein Name ist Tobi Schäfer, an meiner Seite ist Alex Schlüter. Wir wollen besonders geistreich über die Bundesliga reden, passend zu Halloween. Wo droht eine Horrorvorstellung? Wo hat der Schrecken ein Ende? Wo gibt's was Süßes? Wo gibt's was Saures? Die Fragen stellen sich vor dem 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Alex, schön, dass du da bist.
Freu mich.
Im Sportschau-Bundesliga-Update. Ja, und schön, dass auch ihr mit dabei seid. Vielen Dank fürs Einschalten bei der frischen Folge Bundesliga-Update. Wir wollen nach vorne gucken auf das anstehende Bundesliga-Wochenende, an dem Morgen danach aber, nach einem großen Pokalabend. Deswegen verzeiht uns bitte, wenn wir Augenringe mit uns rumtragen. Alex und ich hatten beide eine kurze Nacht, weil wir beim Spiel der Bayern in Köln waren.
War unser erster richtig gemeinsamer Arbeitstag. Also wenn man Podcast rausnimmt.
Ja.
Du Reporter, ich Moderator, der Schweinsteiger ist da auch noch mit rumgestolpert, hätte ich fast gesagt. Ja.
Und aus Transparenzgründen verzichten wir trotz Augenringen natürlich nicht darauf, dass wir ein Videopodcast sind. Auch das sei euch nochmal gesagt. Das heißt, ihr könnt uns auch sehen, wenn ihr wollt. Ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert heute an so einem Morgen danach, aber das soll jetzt der Folge nicht schaden. Ich habe auch das Gefühl, also wenn ihr jetzt uns riechen könntet, das wäre besonders speziell, denn ich habe das Gefühl, ich rieche noch ein bisschen nach Geißbock. Wir saßen nämlich gestern den ganzen Abend so 10 Meter neben dem Geißbock und es ist dann irgendwann schon auch streng zwischendurch mal.
Ich habe mich dabei erwischt, als ich da so saß, dass ich den Geruch ganz gut fand. Ist es pervers?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also, ja, der ist jetzt nicht, es riecht jetzt nicht ganz schlimm nach irgendwie nach Stall oder so. Ich musste auch die ersten 10 Minuten erstmal rätseln, was riecht denn hier eigentlich so?
Ja.
So ein bisschen wie saure Milch auch.
Ja. Und dann, du hast dir so gedacht, okay, ist der erste Arbeitstag mit Alex Schlüter.
Mensch,
so
Alex,
gut kanntest du ihn noch nicht, aber dann ist das
können.
Jetzt halt so. Vielleicht ist das Dorfkind da in mir durchgekommen, dass in dem Moment in diesem großen Stadion mit dem FC Bayern München, der zu Gast ist beim ersten FC Köln, dann merkt, guck mal, hier, das ist wie dein Zuhause. Es riecht ein bisschen nach Stall. So, es ist wie damals.
Ja. Ja. Hennes konnte es nicht verhindern, die Bayern gestern Abend mit einem nächsten souveränen Sieg und dann ziehen wir nochmal den Halloween-Vergleich. Der FCB ist so ein bisschen der Sensenmann der Liga, 14. Pflichtspielsieg in Serie. Da fällt es einem gerade schon schwer, irgendwie jemanden zu finden, der die Bayern schlagen kann in dieser Saison. Ne? Also, dass das eine ungeschlagene Meistersaison wird, das ist durchaus im Bereich des Möglichen.
Mhm, total, ich glaube, dass sie mittlerweile, ob sie das jetzt schon innerhalb der Mannschaft besprechen, weiß ich nicht, aber dass sie mittlerweile zumindest im Einzelnen auch schon darüber nachdenken, dass es in diesem Jahr passieren kann. Also mindestens mal Kollege Kimmich ist ja ein so zielorientierter, motivierter, verbissener Typ, dass der das schon mal im Kopf gehabt haben muss in den letzten Wochen. Gestern haben sie immerhin die ersten 5 Minuten in dieser Saison hinten gelegen.
Mhm.
Das finde ich, ist eigentlich die verrückteste Statistik bis dahin gewesen. Ist sie eigentlich immer noch. Die Bayern haben nicht nur alle 13 Pflichtspiele bis dahin gewonnen gehabt, sondern haben auch noch keine einzige Minute in Rückstand gelegen. Und gestern, nach dem Treffer in der 31. waren es zumindest mal 5 Minuten, die Köln geführt hat, die Bayern hinten waren. Und dann gab es den Doppelschlag und alles war auch schon wieder umgekehrt.
Und dann war alles irgendwie wie immer. Nächstes Spiel der Bayern, schauen wir darauf. Dann gegen Leverkusen am Samstagabend, das Topspiel um 18:30 Uhr. Das ist eine Partie, auf die wir uns in den vergangenen Jahren immer sehr gefreut haben. Ist das jetzt noch was, wo man sich eine Spannung reinreden kann?
Es ist nicht mehr dasselbe, wobei die ganze Wahrheit ist, dass bei den Duellen, bei denen man so viel erwartet hat, auch ein bisschen Enttäuschung dabei gewesen ist. Wenn du dich daran erinnerst, Champions League, in der vergangenen Saison das Hinspiel direkt sehr glatt. Man hat überlegt, ob beim Rückspiel in Leverkusen vielleicht doch noch was geht. Und dann waren die Bayern aber auch so gut, einfach eine Klasse besser in dem Moment, dass man gemerkt hat, nee, so weit ist Leverkusen in den großen, in den entscheidenden Spielen dann eben doch nicht. Und jetzt ist das ja nicht mehr dieselbe Mannschaft, sie haben nicht mehr denselben Trainer, da erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Entsprechend, nein, es ist auf gar keinen Fall mehr dasselbe. aber Vincent Kompany hat gestern sehr, sehr ehrlich gesagt, dass es besondere Wochen sind. Ich plaudere, dafür ist dieser Podcast ja da. Er hat, bevor wir dann auch nach dem Spiel mit Basti zusammen on air, wie wir sagen, gesprochen haben, hat er schon auch so ein bisschen durchblicken lassen. Ah, jetzt Leverkusen, dann Paris und dann durchschnaufen. So, dann, glaube ich, kommt Union, habe ich es nicht ganz genau im Kopf. Ich glaube, er meinte
Union. Dann noch Länderspielpause.
Genau, und ich glaube, im Moment ist er tatsächlich so ein bisschen, Jürgen Klopp würde sagen, auf letzter Rille. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber er merkt schon, das ist jetzt nochmal sehr viel Zähnebeißen. Und da gehört Leverkusen dazu, denn Köln gestern war auf jeden Fall anstrengend. Und jetzt hat Leverkusen auch kein ganz lockeres Zweitrunden durchgaloppieren gehabt gestern. Aber die Bayern haben eine unglaubliche Intensität. Vielleicht meine Zweitlieblingsstatistik, dass sie tatsächlich auch die besten Laufwerte in der Liga haben. Hat es noch nie gegeben beim FC Bayern München. Bedeutet aber eben andersrum auch, so toll sie trainiert sind aktuell, die gehen gerade an Grenzen. Und die Frage ist eben, wann kippt es mal drüber? Und das dürfte vielleicht die Hoffnung von Leverkusen sein mit den schnellen Leuten. Die haben sie ja weiterhin. Vielleicht die Bayern mal auf dem falschen Fuß zu erwischen.
Beeindruckend auch, wie die Ersatzspieler der Bayern nach dem Spiel noch das auslaufen, mit welcher Intensität. Also da merkst du wirklich, da wird gar nichts dem Zufall überlassen. Und das führt eben dazu, dass man, schreibt man Vincent schon mit W-I-N eigentlich? Also Vincent mittlerweile?
Ja, wir haben den Ribéry gehabt, dann haben wir auch den Vincent. Würdest du das Auslaufen der Bayern-Spieler, nachdem die so eine Halbzeit gespielt haben, würdest du das konditionell durchhalten, habe ich mich gefragt.
Ich finde das Zugucken schon anstrengend. Aber du hast jetzt Vincent Kompany angesprochen. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, er ist schon ein bisschen angespannt. Gerade aber auch der Pokal ist natürlich jetzt so ein Wettbewerb. Da will er sich nicht auch noch nachsagen lassen, das schon wieder früh gescheitert zu sein. Die Bayern warten seit 5 Jahren auf eine Finalteilnahme. Und das ist ja auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass sie diesen Pokal endlich mal wieder gewinnen wollen. Also nicht nur Karl, sondern auch Pokal ist wichtig bei den Bayern. Und da sind sie jetzt eine Runde weiter. Und ich glaube, gegen Leverkusen, ja, Leverkusen hat natürlich jetzt eine andere Rolle als in den vergangenen Jahren. Die haben jetzt nicht unbedingt was, was sie gewinnen müssen. Sie müssen nicht in eine nächste Champions-League-Runde, sie spielen nicht um den Titel. Für Leverkusen reicht es, in den Champions-League zu kommen. Das heißt, können ein bisschen befreiter aufspielen in München.
Eine Sache fand ich mit nochmal Blick auf gestern sehr interessant für das, was da jetzt beim Spiel am Samstagabend passieren könnte. Das, was Köln gerade in der ersten Halbzeit gemacht hat, war schon auch Anschauungsunterricht für andere Mannschaften, zukünftige Gegner des FC Bayern München. Und was ja sehr, sehr herausgestochen ist, ist die Art und Weise, wie Harry Kane verteidigt wurde. Das hat Lukas Kwasniok schon auf der Pressekonferenz vor der Partie angedeutet, auch bei uns am Mikro, dass man eigentlich gar keine klassischen Verteidiger braucht, obwohl er der Goalgetter schlechthin ist, aber weil er sich eben so viel ins Mittelfeld fallen lässt, brauchst du eher Leute, die die Eier haben, dann auch nach vorne raus zu verteidigen. Rausverteidigen war seine Formulierung und das mit den Eiern. Aber man hat dann bei Erik Martel vor allen Dingen gesehen, dass der eigentlich eher im Mittelfeld, also wieder auf der 6 aufgestellt war und so ein bisschen Rückspiegel verteidigt hat. Das heißt also, wann kommt er zu mir? Ansonsten übergebe ich ihn nach hinten. Und da hat vieles relativ gut geklappt. Also sie sind offensiver draufgegangen, als wir erwartet haben, haben sich nicht komplett hinten eingeigelt. Natürlich in gewissen Phasen dann auch sehr defensiv gestanden. Aber sie haben sich schon auch was getraut und hatten mit Erik Martel jemanden, der Harry Kane verteidigt hat, obwohl er nicht Innenverteidiger gespielt hat und dann aber im richtigen Moment, also in den meisten Momenten, das Timing hatte, den Harry Kane auch wieder zu übergeben an die Leute hinter ihm, links, rechts, daneben. Und ich sage jetzt mal so ein Robert Andrich zum Beispiel, der kann genau so eine Rolle ausspielen. Ob das jetzt von Leverkusen, von Kasper Hjulmand genauso gemacht wird, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube schon, dass die 45 Minuten, gerade natürlich die ersten 31 Minuten, in denen Köln dann am Ende auch zu Recht in Führung gelegen hat, verdient in Führung gelegen hat, dass die schon ein bisschen Blaupause sein können.
Ja, ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass man jetzt sagt, macht es doch einfach so wie die Kölner, weil was bei Köln auch natürlich reinspielte, war dann auch die Atmosphäre, das Publikum, die Rolle des Underdogs, das sind ja alles so Faktoren, die bringt Leverkusen jetzt nicht zwingend mit nach München. Die spielen in München, klar, Leverkusen hat auch diese herausragende Auswärtsserie, 37 Spiele auswärts ungeschlagen, das ist alleiniger Rekord. Aber es ist vielleicht doch genau dieses Thema auch Zweikämpfe. Man muss die Bayern, glaube ich, in die Zweikämpfe bringen. Leverkusen ist ein Team, das führt unheimlich viele Zweikämpfe. Die Bayern nicht so, aufgrund ihrer Spielklasse natürlich. Aber wenn du sie da nervst, dann ja, kann das vielleicht was bewirken. Aber durch das Heimspiel, glaube ich, das wird der nächste Bayern-Sieg, der 15. in Serie.
Ja, da fand ich übrigens, das war die allerehrlichste Aussage von Lukas Kwasniok, als wir direkt zum Einstieg in die Sendung darüber gesprochen haben, dass hier ja ein Funke überspringen muss, wie du sagst, wenn Köln überhaupt eine Chance haben will. Und er meinte, ja, das ist die Hoffnung. Also heute in der Allianz Arena, no chance. Das hat er ganz klar gesagt. Auswärts wäre hier gar nichts zu holen. In diesem Stadion haben wir zumindest eine kleine Chance. Was auch immer das dann jetzt für Leverkusen in München am Samstag heißt.
Wir gucken mal auf die nächste Partie am Wochenende. Leipzig gegen Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr. Das ist Zweiter gegen Dritter. Und zwei Teams, die ziemlich gut drauf sind.
Ja.
Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen. Das ist das Topspiel eigentlich des Wochenendes, finde ich.
Ja, total. Zwei Mannschaften, du sagst es, total formstark. Zwei Mannschaften, die natürlich nach der vergangenen Saison, also wenn wir es jetzt mal auf die Bundesliga beziehen, Stuttgart der Pokalsieger, aber wenn wir es auf die Bundesliga beziehen, auch ein bisschen Luft nach oben hatten. Es sind im Moment die Mannschaften, die wahrscheinlich den größten Schritt gemacht haben. Wahrscheinlich ist es sogar immer noch der FC Bayern München, der zwar von 1 auf 1, aber doch irgendwie nochmal mit einer Entwicklung da ist. Aber dahinter, im wahrsten Sinne, kommen dann Stuttgart und Leipzig. Bei Stuttgart passiert eine ganze Menge. Ich habe mich total ehrlich so persönlich gefreut, dass Chris Führig jetzt auch mal wieder so ein Erfolgserlebnis gehabt hat am letzten Spieltag mit seinem Treffer. Ich glaube, da hat man auch gesehen, was ihm da so an Last von den Schultern gefallen ist. Ich habe gerade das Gefühl, dass sowohl Stuttgart als auch Leipzig wieder die eigene Identität zurückfinden.
Was ich ja bemerkenswert finde, ist, dass der VfB aktuell eigentlich mit drei Mannschaften im Profifußball unterwegs ist. Erstmal mit der U23 in der dritten Liga und dann mit den beiden Mannschaften, die jetzt gegen Mainz gespielt haben. Die haben ja immer komplett durchgewechselt. Außer Dennis Undorf, der durfte in beiden Mainz-Spielen ran oder muss in beiden Mainz-Spielen ran. Und um auch hier einen Halloween-Bezug herzustellen, er hat sich ein bisschen wie in einem Gemetzel gefühlt, hat sich ein bisschen über Dominic Kor beschwert, hat wohl ein bisschen was auf die Socken bekommen, aber damit muss man rechnen, wenn man gegen Mainz spielt.
Ja, kann man, ist das in Mainz ein erlaubtes Halloween-Kostüm als Hardcore-Dominic Kor zu gehen?
Ja, ich glaube, damit erschreckst du in Mainz keinen mehr, aber zu Mainz kommen wir ja gleich noch. Der VfB jetzt aber gegen Leipzig, in Leipzig. Du hast es immer gewusst, Alex. Du hast schon von Beginn an gesagt, Leipzig ist für mich ein ganz heißer Kandidat auf mindestens mal Platz 2. Dann kam das 0-6 gegen die Bayern und wir haben dich alle schallend ausgelacht.
Schön, dass du sagst. Ich hätte es natürlich auch selber noch angesprochen, aber ja.
Du solltest recht behalten. Ist das Geheimnis bei den Leipzigern, dass sie den Kader quasi entgiftet haben, gesünder gemacht haben, dass ein paar Spieler, die eigentlich eine Qualität haben, eine hohe Qualität haben, dass sie dann gegangen sind? Ist das schon das Rezept gewesen?
Ja, also in der Folge oder weiter geführt heißt das ja, dass da jetzt Spieler sind, die eben wissen, sie können sich gar nichts rausnehmen. Und der moderne Fußball, der ist eben so, dass du dir ein, zwei Spieler, vielleicht noch einen von absolutem Weltniveau, aber auf gar keinen Fall einen zweiten erlauben kannst, der nicht mit 100% Leidenschaft gegen den Ball arbeitet. Da fängt es mal an und da hatte Leipzig, und das ist nicht die DNA von Leipzig, aber da hatte Leipzig in der vergangenen Saison Schwächen mit Xavi und Cesco und Co. Das ist vorbei. Sie haben jetzt sehr viele junge, gallige Leute gerade da vorne in der Offensive, die sich noch viel entwickeln müssen, was so Entscheidungsfindung etc. angeht, aber die ganz viel mitbringen und halt diese junge, dynamische Spielweise verkörpern, die Leipzig ja über so viele Jahre verkörpert hat.
Uedraogo sprichst du bestimmt an oder meinst du bestimmt, ist es schon ein Mann für die Nationalmannschaft? Wir sind ja mittlerweile so schnell beim Ruf nach der Nationalmannschaft.
Ja, also nachdem wir jetzt dann demnächst ja El Mala und Karl nominiert haben, sollte er der Dritte sein.
Da muss man fair bleiben, ne? Da muss man auch alle mitnehmen, die auch positiv
auffallen. Du kannst die Tür nicht aufmachen und dann sagen, du aber leider nicht. Ja.
Also nochmal auf diese Partie geblickt, ein Spiel von zwei wirklich spielstarken Teams mit vielen Abschlüssen. Der VfB zuletzt gegen Leipzig immer gut ausgesehen, die letzten vier Pflichtspiele gewonnen. Wie geht's jetzt aus am Wochenende?
Es ist natürlich für mich ein klassisches Unentschieden-Spiel, aber eines der tollen Sorte.
Und das wird dann zu sehen sein am Samstagabend in der Sportschau, um hier nochmal einen kleinen Programmhinweis unterzubringen. Am Freitagabend, wir bleiben oben in der Spitzengruppe in der Tabelle, das ist ja eh auffällig, das haben wir jetzt in der letzten Folge schon diskutiert, dass sich so die berühmte Spreu vom Weizen getrennt hat in der Liga. Ne? Die Top-Teams, die oben zu erwarten waren, sind jetzt auch oben, so die Top 6. Da ist schon so eine kleine Zweiklassengesellschaft entstanden. Also die Bayern muss natürlich sowieso nochmal ganz rausrechnen, aber alles, was direkt dahinter passiert, war erwartbar. Also du hast aktuell kein Überraschungsteam da oben mit drin, wie in den letzten Jahren mal in Union Berlin oder so. Das wird auch schwer, glaube ich, da reinzustoßen.
Ja, ich überlege gerade, wo wir jetzt schon hervorgehoben haben, dass ich fantastisch richtig gelegen habe, stand jetzt mit RB Leipzig auf 2. Hattest du ein Überraschungsteam? Also, weil das ist ja oft auch mal so eine schöne Frage, was glaubst du denn, wer könnte überzeugen? Da kannst du mich gleich dann mit Augsburg wieder geißeln, aber den habe ich deutlich mehr zugetraut. Ich muss aber jetzt auch überlegen, ob ich eine Mannschaft hatte, bei der ich gesagt habe, oh guck mal, das kann was werden. Ich sage ganz ehrlich, nicht direkt von Beginn an, aber nach den ersten Spielen, die ich in meiner Wahlheimat dann auch teilweise live gesehen habe, habe ich von St. Pauli sehr viele gehalten. Glaube ich eigentlich auch weiterhin dran, obwohl das natürlich in den letzten Wochen ganz anders aussah.
Gab Experten, die haben gesagt, St. Pauli spielt möglicherweise um die Europa League mit oder um den Europapokal. Kommen wir gleich noch zu. Das ist natürlich jetzt in eine andere Richtung verlaufen. Zumindest haben sie jetzt im Pokal gewonnen. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Wir wollen auf die Partie Augsburg gegen Dortmund schauen am Freitagabend. Können da beim BVB natürlich auch nur Positives berichten. Im Pokal in Frankfurt gewonnen, im Elfmeterschießen. Ja, auch ein bisschen glücklich mit einer Entscheidung, die begünstigt wurde, weil es keinen Videoschiedsrichter gibt. Aber dass sie dann im Elfmeterschießen diese Partie gewinnen, ist ja nochmal ein Beweis oder ein Zeugnis dafür, dass der BVB in der Birne einfach jetzt gerade gerückt ist. Und das ist, glaube ich, der Verdienst von Niko Kovac, weil da musst du Nervenstärke beweisen. Die Elfmeter waren alle gut. Und das ist, glaube ich, so das Hauptmerkmal beim BVB. Die berühmte Mentalität ist jetzt einfach aktuell da. Die spielen nicht total spektakulär, sie spielen seriös und erwachsen, leisten sich keine Ausreißer. Ja. Und stehen dementsprechend verdient da oben auch mit in der Spitzengruppe.
Julian Brandt hat nach diesem Spiel an den Mikrofonen gesagt, das war ein klassischer Arbeitssieg, ein Kampfsieg. Das ist, wenn Julian Brandt das sagt, dieser magische Feingeist, das ist so, als wenn ich früher in der Schule gesagt hätte, ja, das war eine Klassenarbeit, die habe ich mir über Fleiß erarbeitet. So, das passt erstmal nicht, aber irgendwie ja dann doch. Und das spricht für Julian Brandt, der die Sache im Moment annimmt, auch wenn er weiterhin zu kämpfen hat, habe ich richtig mitbekommen. Er hat jetzt die Kapitänsbinde weitergegeben, weil er gesagt hat, ich habe in letzter Zeit zu wenig von Anfang an gespielt, warum sollte ich dann diese Binde tragen, auch wenn es eigentlich so vorgesehen war. Aber spricht natürlich vor allen Dingen für Niko Kovac, der das im Moment hinbekommt. Und du kannst auch über 34 Spieltage, inklusive dann natürlich noch, also dazu genommen die Pokalspiele, mit 1-0 Arbeitssiegen eine fantastische Saison spielen.
Absolut. Und jetzt
mit 34 Siegen hat man vielleicht sogar eine Chance gegen FC Bayern München auf den Titel.
Ich glaube, das Thema ist in Dortmund eh keins. Das ist alles nur noch ein Bonus, irgendwann mal den Titel zu holen. Alle wissen ganz genau, an den Bayern kommen wir nicht vorbei. Wichtig ist die Champions League, aber vielleicht ja auch der DFB-Pokal. Das ist der kürzeste Weg zu dem Titel. Da geht dann doch vielleicht immer mal was, ne? Also auch in einem direkten Duell gegen die Bayern, wir haben es jetzt in Köln gesehen, da schiebt man vielleicht drauf. Ansonsten jetzt in der Bundesliga eben das Duell in Augsburg. Spiele gegen Augsburg hat man früher immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen als BVB-Fan, auch bei Heimspielen. Aber jetzt fährt man da, glaube ich, ganz gerne hin, denn Augsburg ist natürlich aktuell eine richtige Baustelle.
Ja. Die große Frage.
Also da droht ein Horror-Szenario.
Ja, ja, ja. Ich wollte dir den Halloween-Moment lassen.
Ja.
Es ist das Horror-Szenario. Die große Frage ist, wann Sandro Wagner in den Spiegel schaut und sagt, nicht sagt, ich habe alles falsch gemacht, aber eben sagt,
wann ändere ich was?
Okay, ich ändere was und nicht nur ein bisschen was, das hat er längst getan, sondern eben sehr, sehr klar. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich ihm raten würde. Also ich meine, wer bin ich, dass ich jetzt sagen würde, das und das wäre jetzt die richtige Entscheidung. Aber es ist natürlich auch weiterhin möglich, dass der Weg, den er gehen will, der richtige ist und das eben auch für den FC Augsburg. Und zwar offensiver zu spielen, mutiger zu spielen. Ich meine, sie kriegen im Moment gerade Kontergegentore, Umschaltsituationen, teilweise natürlich auch nach ganz billigen Ballverlusten, wie kein anderes Team in der Liga.
Deswegen jetzt auch das Aus im Pokal gegen Bochum.
Ja, also es ist schon verheerend, was da im Moment passiert. Und du kannst natürlich nicht ewig sagen, ja gut, nächste Niederlage, jetzt auch noch gegen einen Zweitligisten im Pokal rausgeflogen, aber ey, ich glaube weiterhin an meine Idee und ihr müsst nur Geduld haben. Ne? Ja, also Trainer, die gesagt haben, ihr müsst nur Geduld haben, die konnten das in der Geschichte der Bundesliga nicht ganz lange sagen.
Aber ist man nicht erst dann ein großer Trainer, wenn man merkt, meine Spieler, mein Kader, das passt nicht zu meiner Idee, ich muss vielleicht zu der Idee zurück, für die der Kader ursprünglich mal entstanden verstanden ist.
Das wäre Variante 1. Aber Variante 2 ist, dass sie es einfach noch nicht verstanden haben. Also, weißt du, was ich meine?
Aber du läufst ja irgendwann auch der Musik so weit hinterher und so wahnsinnig viel Zeit hast du ja nicht. Und es gibt da schon auch sportliche Ziele, ne? Die sind jetzt nicht, also es gibt schon auch Absteiger in dieser Saison. Es wird nicht ohne Abstieg gespielt.
Ja klar, das Abstiegsgespenst, das läuft im Moment wie in so einem guten Halloween-Zombie-Film. So hinter Augsburg hinterher und es ist, glaube ich, für Sandro Wagner wie in diesen Filmen. Er weiß eigentlich, wir haben doch die Zeit, dass dieser Zombie da hinten, der läuft ja nicht mal, der geht ja nur. Und ich bekomme doch eigentlich das Vertrauen des gesamten verantwortlichen Stabs hier, ja, dass ich was anders machen kann. Aber dann geht's weiter und dieses Monster steht auf einmal wieder hinter dir und es kommt immer näher und es kommt immer näher und die Frage ist, wann wirst du panisch?
Und Sandro Wagner macht's genauso wie in den Horrorfilmen, er läuft immer nach oben mit seiner Aufstellung, weißt du, wo doch klar ist, da kommt der Mörder irgendwann und man kann nicht mehr fliehen. Und das ist die große Frage. Jetzt gegen Dortmund ist natürlich auch nochmal ein anderes Spiel, weil da kommt halt eine Mannschaft, die total favorisiert ist. An dem Spiel kann man jetzt vielleicht auch dann nicht unbedingt messen, wo Augsburg steht. Ich glaube, mit einem Punkt wären sie da schon zufrieden. Ich weiß nicht, ob bei einer Niederlage diese Trainerdiskussion verschärft wird, mit der man sich ja sowieso sehr zurückhält beim FC Augsburg. Und da würde ich jetzt mal, würde mich mal deine Meinung interessieren. Ist es, weil Sandro Wagner eben auch so eine große Marke als Trainer ist? Also schützt ihn das vor einer Trainerdiskussion, weil man in Augsburg aktuell noch eher stolz ist, so jemanden bekommen zu haben? Also wäre ein anderer Trainer, der einen etwas kleineren Namen hätte, schon längst weg?
Wenn du dir jetzt einen Ferrari kaufen würdest morgen, also wieder.
Schon wieder?
Nein, du würdest dir den Ferrari in deine große Garage stellen und den Polo hättest du, obwohl er wirklich gute Dienste geleistet hat, dann jetzt schweren Herzens weggegeben über den Sommer. Wann?
Und ich habe einen Kratzer drin im Ferrari.
Es ist ein Kratzer drin, muss man ehrlich sagen. Und du merkst, irgendwie da vom zweiten in den dritten Gang, da springt er ein bisschen. Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Das war vielleicht sogar mit dem Polo ein bisschen angenehmer zu fahren. Wann kommt der Moment, dass du sagst, okay, dann gebe ich das Ding wieder weg. Es war eine Idee, aber es ist gescheitert. Ich glaube, dass die Verantwortlichen beim FC Augsburg weiterhin, und ich finde das auch richtig, an das große Potenzial von Sandro Wagner glauben und damit auch an die großen Möglichkeiten, die Augsburg hat, glauben. Und ich finde diese Denkweise, gerade auch in der heutigen Zeit, grundsätzlich erstmal gut. Ey, was haben wir in den letzten Jahren geschafft als Fuggerstädter? Wir sind mehrfach dem Abstieg entronnen. Dann waren wir mal im Bereich Graue Maus, so im Mittelfeld der Liga. Wir wissen eigentlich, darüber hinaus geht es mit dieser Art und Weise, wie wir Fußball spielen, nicht. Sandro Wagner über auch günstige Konstellationen mit zum Beispiel seinem Hauptwohnsitz etc. kommt für uns jetzt in den Bereich des Möglichen, dass wir dieses Top-Trainer-Talent, als dass sie ihn erstmal identifiziert haben, verpflichten können. Es wäre Quatsch, jetzt nach 8, 9 Spieltagen von der Idee abzurücken.
Ja.
Wenn du mit ihm dann am Ende auf 18 absteigst, dann war es definitiv doof. Dieses Risiko ist mit dabei. Ich glaube aber auch einfach noch zu sehr an das Gute, an das Potenzial.
Man ist da ja auch als Berichterstatter auch so ein bisschen bigott unterwegs. Ne? Wir loben immer die Vereine, wenn sie mal an einem Trainer festhalten, wenn sie ihm Vertrauen schenken. Wenn man versucht, eine Konstanz und eine Kontinuität zu entwickeln, sind aber auch immer die Ersten, die zündeln, wenn man mal was in Frage stellen kann.
Ja, und gerade Sandro Wagner hat natürlich jetzt in den ersten Wochen auch viel Möglichkeit gegeben, dagegen zu halten. Das ist ihm jetzt natürlich auch volle Breitseite wieder zurück ins Gesicht geknallt mit diesen Aussagen, mit diesem unglücklichen Bayern-Vergleich.
Hast du das Gefühl, so er ist schon ein bisschen kleinlauter geworden?
Ja, natürlich. Ganz klar, also wenn du mich so fragst, dann meine ich, habe jetzt lange nicht mit ihm gesprochen, aber dann meine ich sogar zwei Phasen in dieser noch kurzen Saison erlebt zu haben. Also er kam raus als der Sandro, der er ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen, das ist er ja auch. Dieses selbstbewusste, auch mal Sprüche klopfende, aber schon auch immer demütiger gegenüber dem großen Ganzen, dem Verein, dem Fußball an sich etc. Er ist dann vorsichtiger geworden, auch auf den Pressekonferenzen, hat dann gemerkt, oh okay, ich glaube, das kam vor allen Dingen nach dieser Aussage, ne, ich sehe uns personell nicht schlechter aufgestellt als der FC Bayern München und das kam dann als Bumerang zurück. In den letzten Wochen hatte ich sogar eher wieder das Gefühl, dass er gesagt hat, naja, aber am Ende bin ich und hau da mal was raus. Und das, was er dann sogar ausgesprochen hat, hatte ich auch so ein bisschen vermutet, dass er sagt, naja, dann stelle ich mich halt davor und die Mannschaft hinter mir, das muss man ja auch mal ehrlich sagen, die ist im Schatten und niemand redet über sie. Denn das ist ja auch die absolute Wahrheit. Also wir haben noch nicht über einen Jakic gesprochen oder so, der teilweise vorgeführt wurde. Wir reden halt über Sandro Wagner.
Und das ist natürlich jetzt gerade total gefährlich, dass die Mannschaft sagt, jetzt in dieser Situation, wo es nicht gut läuft, ja, dann frag doch mal unseren Trainer, den habt ihr doch seit Monaten immer nur im Fokus und fragt den alles und der trägt ja hier offenbar die alleinige Verantwortung. Wir haben damit nichts zu tun.
Ja.
Dass ihnen also jetzt dieser Fokus auf Wagner so ein bisschen auf die Füße fällt. Aber ich finde bei ihm, man darf auch nicht vergessen, auch Sandro Wagner ist ja noch ein Trainer, der noch dazulernt, der ja noch ganz wenig Erfahrung hat. Man meint immer, der ist schon so ewig lange dabei, aber wir ihn als Spieler kennen, weil er in der Nationalmannschaft war. Aber es ist ja jetzt so zum ersten Mal, dass er als Cheftrainer so richtig auch im Fokus steht. Natürlich machst du da Fehler und lernst dadurch ja auch nur. Und deswegen finde ich es auch richtig, jetzt an ihm festzuhalten. Es ist ja auch noch relativ früh in der Saison und es ist einfach ja auch ein Typ, den wollen wir in der Bundesliga haben. Also er bereichert jetzt die Bundesliga total. So oft wie jetzt haben wir ja in den letzten 5 Jahren nicht über Augsburg gesprochen. Deswegen. Ja. Aber jetzt eben gegen Dortmund, weiß nicht, ob sie da was holen können. Wir gucken auf die nächste Partie, Alex. Heidenheim gegen Frankfurt am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Und ich sag mal so, weil du eben schon mal das Abstiegsgespenst in den Ring geworfen hast, ich glaube, das geht in Heidenheim am meisten um. Auch wenn sie nicht Letzter sind, aber Heidenheim ist für mich schon das Team, was mit Abstand die schlechtesten Karten hat in dieser Saison.
Ja.
Also das haben jetzt wirklich die letzten Spiele auch alle gezeigt. Sie geben sich immer ganz viel Mühe, werfen ganz viel rein. Und wenn es dann trotzdem nicht reicht, auch im Pokal jetzt gegen den HSV raus, ja, dann ist es doch zu wenig Qualität für die Bundesliga.
Das erinnert mich dann leider auch wieder an meine Schulzeit, wenn du sagst, sie geben sich immer ganz viel Mühe.
War stets bemüht.
Ja.
Steht auch in manchen Arbeitszeugnissen drin.
Wir haben ganz klar schlechtesten Kader der Liga. Sie würden auch verkraften können, wenn es runtergeht. Es ist trotzdem Heidenheim, es ist Frank Schmidt. Ich wäre jetzt auch nicht völlig, völlig überrascht, wenn sie zumindest jetzt über gewisse Phasen in der Saison, vielleicht jetzt beginnend am Wochenende gegen Frankfurt, das ist ja nun auch eine gewisse Wundertüte, wenn wir da auf die Defensive schauen, bis aufs vergangene Wochenende, wenn sie mal wieder was ganz anderes hinbekommen und dieses Heidenheim, wir machen 3 Standardtore Fußballspiel hinbekommen, aber auf Strecke, also über die komplette Saison, glaube ich auch, ist es mehr als realistisch, dass es für Heidenheim sehr, sehr eng wird.
Ja, sie haben ja ihren Hoffnungsschimmer, Stefan Schimmer, zuletzt 2-mal getroffen, aber noch nie Startelf. Er alleine wird es aber natürlich nicht richten können. Frankfurt kommt dahin mit ein bisschen Frust natürlich durch das verlorene Pokalspiel gegen Dortmund. Aber ansonsten, du hast gesagt, zuletzt zum ersten Mal zu Null hinten. Das ist ihnen, glaube ich, mal wichtig gewesen. Denn nachdem sie so viel kassiert haben, hinten so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ich glaube ja, dass Zetterer ein großer Faktor dafür ist. Ich glaube, dass so jemand wie Skiri unheimlich wichtig ist für die Frankfurter, der ganz viel einfach wegräumt. Und vorne haben Sie mit Johnny Burkhardt jemanden, der, glaube ich, zu den gelungensten Transfers der Saison bisher gehört?
Total, ja. Wie er am Wochenende auch dieses Tor gemacht hat, die Aktion. Ich habe den wirklich noch mal unterschätzt, obwohl der natürlich jetzt eine Weile auf der Bildfläche ist in der Bundesliga, bei Mainz schon tolle Saisons gespielt hat, auch wenn er dann in letzter Zeit auch immer mal wieder Verletzungsprobleme hatte. Aber die Bewegung, die er drauf hat, also nicht nur über Geschwindigkeit, über Umschaltfußball zu kommen, sondern im richtigen Moment auch mal seinen Körper einzusetzen und so, finde ich echt beeindruckend. Gute Type sowieso.
Mhm.
Darauf kann sich Dino Toppmöller verlassen. Aber wenn wir diese Partie am vergangenen Wochenende, als es dann endlich mal wieder zu Null ausgegangen ist, rausnehmen, dann hatte Dino Toppmöller schon auch sicherlich ein paar ähnliche Gedanken wie Sandro Wagner in Augsburg. Funktioniert das alles so? Muss ich was grundsätzlich anders machen? Was war, ich habe es in der Sportschau noch vorgetragen, ich glaube 23 Gegentore in 6 Spielen, also das war eine Riesenzahl, also was Pflichtspiele angeht, weil sie auch gegen Liverpool 5 Hütten kassiert hatten. Das war schon enorm, für Frankfurter Verhältnisse enorm und auch der Frankfurter Weg ist natürlich ein sehr, sehr klarer. Dino Toppmöller glaubt an die Mannschaft, glaubt an sich. Bei aller Fluktuation im Kader, wir reden immer viel über die Defensive, über die Offensive. Vielleicht hat man da ein bisschen wenig über die Defensive geredet. Ich war schon überrascht, dass es diesen Torhüterwechsel gibt. Ist natürlich auch ein bisschen speziell, dass man mit Zetterer eine eigentlich Nummer 1 geholt hat und mit Santos ein absolutes Top-Talent hat, dem man jetzt nicht mehr die Zeit gibt, nachdem er gewackelt hat. Ich halte ihn für den talentierteren Torhüter, aber in der Situation ist Zetterer jetzt wahrscheinlich der bessere für Frankfurt.
Ja, und da ist die Frage, wann kommt der Moment, wo du Santos wieder ins Tor stellst, oder ist es nicht vielleicht sogar besser, dass er im Winter vielleicht ausgeliehen wird, um woanders irgendwie bei Null dann wieder in die Spielpraxis zu kommen, weil du kannst es um Cetera ja dann auch nicht erklären, dass man ihm sagt, hör mal, wenn es gerade so passt, dann lassen wir den Santos spielen, weil eigentlich halten wir den für einen besseren Torwart, aber wenn wir merken, er ist noch nicht so weit, dann kannst du nochmal bitte aushelfen. Das bringt dem Cetera jetzt auch nichts.
Nee, kannst du tatsächlich nicht machen. Also ja, vielleicht ist es so ein Leihgeschäft. Du kannst in deinem Kopf schon mal überlegen, wo der hinpassen würde. Welcher Verein? Ja, ist jetzt
wer
ist
schwer. Ne? Torwart, das, aber wir haben ja noch Zeit bis zum Winter. Und bei den Frankfurtern, du sprichst die Defensive an, in der vergangenen Saison haben sie auch an den ersten 10 Spieltagen nur einmal zu Null gespielt. Also da hat es auch ein bisschen gebraucht, bis es sich eingeruckelt hat. Jetzt waren es natürlich in der Summe nochmal viel mehr Gegentore. Ich meine, wir sehen das gerne, wenn dann so ein Spiel wie in Gladbach 6-4 ausgeht, das ist toll, aber ich glaube, so ein Trainer, den zermürbt das.
Ja.
Und jetzt in Heidenheim aber die nächste Chance auf ein zu Null-Spiel. Ich halte die Frankfurter da auch wirklich für favorisiert und glaube auch, dass sie da gewinnen werden. So, dann kommen wir zu einem Spiel, das eigentlich das größte Krisenduell ist an diesem Wochenende. St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach. Also zumindest vor der Pokalrunde war es das große Krisenduell. Jetzt haben sich beide im Pokal ein bisschen Mut geholt. St. Pauli mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Hoffenheim. Gladbach endlich mal wieder mit einem Sieg gegen Karlsruhe. Das war jetzt wichtig, ne? Also ich meine, in der Liga bleibt trotzdem ein Krisenduell, weil St. Pauli haben wir vorhin schon angesprochen. Gladbach sowieso jetzt unter Zugzwang. Aber das ist dann eine Partie, da kann man sich deswegen jetzt noch so ein bisschen mehr drauf freuen, weil beide mit einer positiven Erfahrung jetzt da reingehen. Und das wird ein richtig schönes, heißes Ding.
Ja, stimmt. Also die Krise, die Gefühlslage im negativen Sinne ist bei Gladbach größer bzw. schlimmer. St. Pauli hat zu viele Spiele am Stück verloren, das ist ganz, ganz klar. Aber ich finde schon, dass Alex Blessin recht hat, wenn er sagt, wir waren zweimal die schlechtere Mannschaft. In anderen Spielen ist es dann halt auch mal das Spiel Glück, das uns gefehlt hat. Gegen Leverkusen zum Beispiel. Das Spiel, das kannst du genauso gut gewinnen. Und dann kommt mal ein bisschen was zusammen in so einer Saison und auf einmal hast du diese Niederlagenserie. Und ich will es auch nicht schönreden, nur weil ich jetzt gesagt habe, dass ich die an sich von den Anlagen her total gut finde. Aber es ist nicht, ich finde, nicht vergleichbar mit dem, was Gladbach in den letzten Wochen
natürlich
passiert
nicht. Ist. Ja. Aber St. Pauli, 5 Niederlagen in der Liga in Folge und die letzten dreimal auch nicht getroffen. Obwohl wir eigentlich am Anfang der Saison ja gesagt haben, Mensch, jetzt sind sie nicht nur defensiv gut, sondern jetzt haben sie auch eine richtig gut funktionierende Offensive.
Das ist definitiv ein Thema, ja.
Und irgendwann spielt das natürlich auch im Kopf eine Rolle, ne? Wenn du eigentlich am Anfang der Saison das Gefühl hast und vermittelt bekommst, also mit dem Abstieg haben wir vermutlich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und auf einmal verlierst du ein Spiel nach dem anderen und musst dann wieder irgendwie in den Rhythmus kommen. Und Gladbach kommt da hin mit dem Messer zwischen den Zähnen, weil die müssen jetzt wirklich seit 7 Monaten ohne Sieg, seit 15 Spielen, das ist wirklich eine sehr, sehr lange Durststrecke. Kann in so ein Pokalspiel jetzt dann gegen Karlsruhe haben sie gewonnen, kann das ein Erweckungserlebnis sein? Also ist das was sie jetzt nach vorne bringt oder ist es zu anderer Wettbewerb?
Ach, ich glaube schon, dass es was mit dir als Spieler macht, wenn du mal nach so einem Spiel nach Hause fahren kannst und sagst so, Schatz, heute war ein guter Arbeitstag. Also ernsthaft, ist es natürlich mal was anderes, aber A, wissen sie natürlich einzuschätzen, dass es ein Zweitligist im DFB-Pokal gewesen ist und B, kann das auch ganz schnell wieder kippen, wenn du am Samstag 15:35, so sage ich jetzt mal, nach 5 Minuten Spielzeit am Millern-Tor merkst, wir stehen hier hinten drin und es hat schon wieder zweimal fast gescheppert. Also das ist natürlich eine totale Momentaufnahme und der Liga-Alltag kann dich schon schnell wieder einholen. Also für mich ist, um es vorwegzunehmen, St. Pauli, auch weil sie zu Hause spielen, da der Favorit.
Ich finde es super schwer zu schätzen. Ich meine, Gladbach schießt jetzt auch nicht reihenweise Tore. 6 Tore erst geschossen, das sind die wenigsten. Und 4 davon, alleine in dem Spiel gegen Frankfurt. Aber trotzdem, wie gesagt, die Form von St. Pauli spricht so ein bisschen dafür, dass Gladbach da mindestens mal einen Punkt mitnimmt. Und wenn sie es nicht tun und die nächste Niederlage dazu kommt, dann ist da ja auch ein anderer Trainer alternativlos eigentlich schon, oder? Dann muss man einfach feststellen, Eugen Polanski ist wahrscheinlich ein richtig guter Trainer, der auch zu Gladbach passt, aber vielleicht nicht im Moment und vielleicht nicht mit der Mannschaft.
Naja, also ich stelle mir vor, dass Gladbach, so wie wahrscheinlich du und ich, diesen großen Jahreskalender haben, wo die Sporttermine eingetragen sind, die Fußballtermine eingetragen sind. Und die sehen natürlich, dass da in 2 Wochen eine Länderspielpause ist. Da gucken die hin, die Verantwortlichen, und sagen, am besten ist, wenn wir dann beraten, was wir auf dieser Trainerposition machen. Der Trainerwechsel ergibt natürlich in so einer Länderspielpause am meisten Sinn. Aber
davor ist auch noch das Derby gegen Köln.
Ganz genau. Und
das auch noch zu verlieren?
Ja. Also ich sag mal, wenn das passiert, dann wird es eine einfache Entscheidung zu Beginn der Länderspielpause. Vorher was zu machen auf der Position, ich meine, da spinnen wir jetzt schon sehr weit, weil dieses Spiel am Samstag ist ja nun noch nicht gespielt, aber wäre ein schwieriges Timing, direkt vor dem Derby den Trainer zu wechseln.
Ja, oder aber genau das richtige Timing. Hängt ja auch immer von der Personalie ab, den du dann holst. Hängt auch immer davon ab, wer ist verfügbar, wer braucht wie lange, um dass er überredet wird. Also komplizierte Diskussion, am besten helfen Siege, am besten einer jetzt direkt beim FC St. Pauli. Du gehst mit St. Pauli, ich gehe mit Gladbach, mal gucken, wer recht behält.
Ist Gladbach vielleicht eine Mannschaft, die in der Winterpause auch einen Torhüter ausleihen könnte? Kannst du mal drüber nachdenken.
Ich finde die eigentlich auf der Torhüterposition eigentlich ganz gut besetzt, okay. Aber wer weiß, was bis dahin noch passiert. Nächste Partie, Alex, Mainz gegen Bremen, Samstagnachmittag auch. Ein Spiel, wo für mich alles für Bremen spricht, denn es spricht nichts für Mainz aktuell. Also bei Bremen, das ist fast schon philosophisch, oder?
Ja.
Ich meine, dazu kommt noch, dass Bremen ausgeruht ist. Als einziges Bundesliga-Team hatten sie jetzt eine freie Trainingswoche. Mainz hat
clever diese, gemacht, clever.
Mainz merkst du einfach diese Strapazen an, jetzt nicht nur Pokal, sondern ja auch Conference League und so. Das ist einfach das, was wir prophezeit haben, ein bisschen zu viel.
Ja, es ist die klassische, wir spielen einen Wettbewerb zu viel Situation. Jetzt sind sie im Pokal nach der zweiten Niederlage in Folge gegen Stuttgart raus. Das heißt also, das Thema hat sich zumindest erledigt, aber Mainz ist natürlich eine Mannschaft, die so ganz besonderen Aderlass hat, weil Mainz über, ich meine, muss ich nur mal den Trainer anschauen, über Energie kommt und das ist weiterhin dann etwas Besonderes und in dem Fall dann leider etwas negativ Besonderes. Wenn du dich darüber definierst, diese vielen Wettbewerbe, hast auch noch die Strapazen mit den Auswärtsreisen Reisen im internationalen Wettbewerb und einfach nicht den Kader hast, um ständig doppelt besetzt neu aufzustellen, zu rotieren, das bekommt Mainz gerade extrem zu spüren. Und gerade in so einer Woche, ich müsste jetzt auch überlegen, was für Mainz spricht, sehe ich Bremen da auch in der besseren Position.
Auch noch keinen Heimpunkt geholt. Die Stürmer tun sich schwer, da hat nur Sieb als Stürmer bisher getroffen. Hollerbach zündet noch nicht. Also da gibt's viele Baustellen und ein Amiri alleine reicht dann doch nicht. Mit Werder kommt da ein Team, das eine Saison spielt, die sie sich, glaube ich, genauso vorgestellt haben. Werder verliert nur gegen die größeren Teams, wo man Niederlagen einpreisen kann, nur gegen Europapokalteams, gegen die Mannschaften, gegen die sie auf Augenhöhe spielen und gewinnen müssen. Da punkten sie dann auch, haben in den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt. Da merkt man, dass Horst Steffen, glaube ich, eine richtig gute Wahl war, der richtig Seriosität und Ruhe da auch reingebracht hat. Nicht, dass es nötig gewesen wäre, in Bremen Ruhe reinzubringen, aber das matcht.
Vielleicht ist Werder Bremen bislang die größte Überraschung für mich persönlich in dieser Saison, was viel damit zu tun hat, dass ich ihnen offensichtlich zu wenig zugetraut habe zu Saisonbeginn.
Ja.
Da hatten sie vorne noch nicht den Mann mit den verrückten Tweets geholt. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen, Victor Boniface. Jetzt hat er auch von Beginn an gespielt, also von so einem, da würde Mainz aktuell träumen.
Du bist gespannt, wie sich die Tweets entwickeln oder wie sich sein Fußball entwickelt?
Sein Fußball, der Mensch an sich, sein Humor, all das.
Wir gucken auf das Duell der Aufsteiger am Wochenende, Köln gegen den HSV. Köln haben wir jetzt natürlich noch sehr präsent durch das Pokalspiel. Ich sag mal so, wenn Köln dann jetzt gegen den HSV so spielt wie gegen die Bayern in der ersten Halbzeit, ne, das hatten wir am Anfang, dann wird es hart für den HSV. Weil der HSV ist dann nicht Bayern und die können dann nicht so reagieren. Also wenn die so furios in der ersten Halbzeit spielen und vielleicht auch das eine oder andere Tor mehr noch erzielen, wird das ein Kölner Heimsieg.
Ja, war natürlich auch ein Spiel, also wenn ich vorhin gesagt habe, war ein Kampfspiel, Kompanie hat das klar angesprochen, war beeindruckt von den Kölnern, dann müssen wir natürlich auch sagen, dass es den Kölnern sehr viele Kräfte gekostet hat. Mich haben die Kölner schon auch individuell beeindruckt. Also das war taktisch gut. Wir haben über Erik Martel gesprochen, die Idee von Lukas Kwasniok, das war schon richtig gut. Aber ich fand sie, wenn man auf einen Ache zum Beispiel schaut, echt gut. Also der hatte eine Lufthoheit gegen diese Büffel da in der Innenverteidigung beim FC Bayern. Da schauen sich die Vuškovic und Co. beim HSV schon auch erstmal um. Natürlich ist ein Elmada da. Also ich muss echt sagen, also was Köln in der Offensive an individueller Qualität hat, ist für einen Aufsteiger echt aller Ehren wert. Und ganz einfach gesagt auch besser als das, was der HSV da hat, obwohl sie über Jahre in der zweiten Liga die individuell beste Mannschaft gewesen sind. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr ein furioses Spiel. Das ist so das Spiel, bei dem ich denke, oh, das sollte man sich anschauen. Ich glaube, da passiert viel. So. Mhm. Also wenn das ein 0-0 wird, dann fresse ich sämtliche Kürbisse, die es an Halloween so gibt.
Ist ja gesund, ist ja Obst. Nee, Gemüse, ne? Ja. Gemüse natürlich.
Darf ich.
Ja, Lukas Kwasniok hast du angesprochen. Wenn du Lukas heißt und aus Gleiwitz kommst, dann hast du in Köln eh richtig gute Karten. Frag mal bei Podolski nach. Er ist ja sehr erfinderisch auch.
Hast du den Hörern nicht zugetraut, dass sie jetzt dass sie auf Podolski alleine kommen? Das interessiert mich jetzt. Tobi, wir lernen uns noch kennen.
Wir haben ja einen Bildungsauftrag.
Du hattest gerade im Kopf so, sage ich es noch oder sage ich es nicht? War gespannt, ob du den Namen noch nennst.
Es gibt manche, die haben den Namen Podolski vielleicht noch nie gehört.
Ja.
Der ist ja nun mittlerweile auch schon eine Weile nicht mehr in der Bundesliga. Und man muss davon ausgehen, dass auch Menschen außerhalb von Köln sich für Fußball interessieren. In Köln kennt ihn natürlich jeder, aber ja. Wo war ich stehen geblieben? Bei Lukas aus Gleiwitz, der sehr erfinderisch auch immer ist und der möglicherweise, klar, Ache, super Spiel gemacht mit seiner Kopfballwucht, aber vielleicht denkt er sich jetzt gegen den HSV, naja, die haben ja schon auch hinten welche, die das auch verteidigen können. Klar haben die Bayern auch, aber vielleicht spielt er jetzt wieder mit einer anderen Idee. Ne? Der passt sich ja dann auch immer schon ganz gut an und überrascht natürlich auch. Jetzt auch gerade seine Ansage gegen die Bayern, wir müssen spielen wie ein Underdog. Und jeder hat gedacht, die rühren da gnadenlos Beton an und spielen da hinten mit einer richtigen Betonabwehr. Und dann waren sie auf einmal aber offensiv richtig mutig und stark. Da lässt er sich vielleicht gegen den HSV auch was einfallen.
Ja, während der HSV ja... Ich habe schon das Gefühl, so langsam den richtigen Weg findet in Liga Nummer 1, auch wenn es zuletzt gegen Wolfsburg die Niederlage gegeben hat. Aber ja, während der HSV schon immer noch ein bisschen auf der Suche ist. Also ich habe das Gefühl, so langsam wissen sie, wo sie hinwollen, nach dieser großen Umstellung über die Sommerpause, nach dem Aufstieg. Aber ich habe da tatsächlich das Gefühl, dass Köln schon weiter ist.
Eine gute Nachricht für die Kölner, es gibt in dem Spiel gegen HSV wieder den Videoschiedsrichter. Das Thema wird groß diskutiert, gegen die Bayern wurden sie benachteiligt, das 1-1 war ein Abseitstor, aber in der zweiten Pokalrunde gibt es den VAR eben noch nicht. Und Lukas Kwasniok hat das mit diesem Vergleich eigentlich ganz gut erklärt.
Aber wenn du halt immer mit Navi unterwegs bist, dann lernst du irgendwann diese Straßen nicht mehr. Du vergisst es und sie können sich halt auf diesen VAR verlassen und auf einmal ist er halt nicht da. Und ich glaube, dass das insgesamt deine Entscheidungsfindung ein wenig beeinflusst.
Deswegen große Frage, brauchen wir im Pokal auch in den ersten Runden schon den VAR? Ist es alternativlos? Weil es ist jetzt zweimal vorgekommen, Dortmund ja auch. Die beiden maximal größten Vereine hat es jetzt bevorteilt, so deswegen wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen größer diskutiert. Ich glaube nicht, dass es so ein Thema wäre, wenn jetzt Illertissen ein Abseitstor geschossen hätte und weiß ich nicht, Paderborn. Aber das Thema bleibt natürlich.
Er wurde schmerzlich vermisst. Nee, das lasse ich einfach stehen. Das lassen wir stehen. Das ist mein Podolski-Moment.
Ich musste eine Sekunde nachdenken, aber auch nur, weil ich so müde bin.
Es ist aber, glaube ich, schon nochmal lohnenswert zu erklären, warum das überhaupt so ist. Und es hat ja schon, jetzt darfst du mich sofort korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, es hat damit zu tun, dass man den Illertissens dieser Fußballwelt eben nicht zumuten möchte, dass sie überhaupt das ganze Kamerasetup so herstellen können, wie das in den Bundesliga-Stadien herrscht, dass ein VAR-Einsatz auf dem Niveau möglich ist, den es halt eben braucht, um das sauber durchführen zu lassen.
Ja, aber wenn Illertissen ins Achtelfinale einzieht, dann
müssen sie eh nachrüsten. Aber dann haben sie ja auch nochmal, habe ich mir gerade angeschaut, dann haben sie ja nochmal 400.000 Euro mehr. Da kannst du dir nochmal die zwei GoPros links und rechts hinter das Tor hängen.
Andererseits finde ich es ja irgendwie doch auch ganz erfrischend. Bei aller Enttäuschung, die man natürlich als benachteiligter Verein hat, es ist irgendwie wieder so wie früher. Oder so wie wenn man zum Beispiel auch Drittliga-Fußball guckt, da gibt es das auch nicht. Da passiert eine Entscheidung und die steht. Und auch wenn du irgendwie herausfindest, war eine Fehlentscheidung, es wird dann trotzdem trefflichst diskutiert, was wir mit dem VAR ja aber auch machen. Also nur weil wir den VAR haben, ist der Fußball ja nicht diskussionsfrei geworden.
Tobi, ich weiß, wo du gestern Abend gesessen hast und welche Menschen in deinem Nacken saßen, als es diese Fehlentscheidung gegeben hat. Mhm. Also für die Kölner Fanseele war das... Was war das eigentlich? Ist es ein unbefriedigerendes Erlebnis oder kannst du deinen Gefühlen umso mehr freien Lauf lassen, weil du nicht da sitzt und still sein musst, weil du weißt gar nicht, was gerade passiert, weil offensichtlich wird da gerade was überprüft und ach Mensch, was ist denn jetzt hier los? Die Herren hinter uns konnten einfach los auf den Assistenten, weil der hat ja offensichtlich Tomaten auf den Augen.
So. Ich sag ja, wie früher.
Ja.
So. Wie früher?
Ich glaube, der größte Gewinner dieses Pokalspieltags war der VAR. Und ich bin gespannt, ob es am Wochenende, ich hoffe natürlich grundsätzlich erstmal, dass es nur richtige Entscheidungen gibt, also meine ich ernst, aber und zwar im Sinne des Fußballs. Aber ich bin gespannt, ob es am Wochenende in der Bundesliga, wenn der VAR wieder da ist, Situationen gibt, in denen es eine Überprüfung geben wird. Das wird es auf jeden Fall geben. Und egal welches Fanlager, dann diese klassischen Buhrufe und doofe DFL und weg mit dem VAR so rufen wird. Ob es solche Momente gibt oder ob das, was jetzt passiert ist beim Dortmund-Spiel, beim Bayern-Spiel, gerade bei den beiden großen Vereinen, wie du sagst, ob das vielleicht ein bisschen zum Umdenken führt.
Mhm. Ja. Vielleicht auch ein VAR-Einsatz bei Union gegen Freiburg am Wochenende, um auf die nächste Partie zu kommen. Das ist auch so ein untippbares Spiel irgendwie, finde ich. Also beide im Pokal einen Zweitligisten rausgeworfen. Freiburg wirkte in der Bundesliga zuletzt ein bisschen müde auch durch die Europa-League-Belastung. Und Union spielt so eine Union-Saison halt irgendwie. Also
hat aber auch jetzt einen heftigen Pokalfight in den Knochen.
Ja, aber natürlich mit einem emotional glücklichen Ende. Das schiebt dich vielleicht ja sogar auch immer ein bisschen mehr an, als es Körner gekostet hat. Also
du müsstest mir wissenschaftlich erklären, wie lange so Endorphine im Körper bleiben. Retten die sich bis zum Wochenende?
Aber es sind grundsätzlich zwei Teams, die mit die wenigsten Sprints anziehen in der Bundesliga. Das heißt, da ist jetzt kein ganz hohes Tempo zu erwarten bei Union gegen Freiburg. Leg dich mal auf den Tipp fest.
Ich habe Freiburg knapp vorne. 2-1.
Kommt ein bisschen bei Union drauf an, ob denn Duki wieder trifft. Der ist ja der neue Goal-Getter. Alle haben immer gedacht, ohne Ilic geht's nicht. Aber jetzt im Pokal war es Duki und bei Duki schon 4 Saisontore gemacht. Und bei den Freiburgern ist Patrick Osterhage so ein Schlüsselspieler. Da ist noch nicht ganz klar, ob er jetzt wieder spielen kann. Im Pokal konnte er noch nicht. Aber ich glaube, dass Union das Spiel gewinnt, um einfach mal eine konträre Meinung hier reinzubringen.
Das ist ja schon eine fast Halloweeneske Rivalität, die sich hier aufbaut.
Freiburg in der Liga seit 4 Spielen ohne Sieg. Das heißt, da ist mal wieder was nötig. Und dann haben wir zum Schluss noch eine Partie, die wir besprechen müssen. Das Duell der, jetzt wird's böse, aber vielleicht denken das viele so, das Duell der Untoten, um bei Halloween zu bleiben. Zwei Teams, die irgendwie immer da waren, waren nicht kaputt zu kriegen, aber schaffen es trotzdem immer wieder, andere zu erschrecken. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Am Sonntag ist die Partie. Wobei die ganz große Krise natürlich gerade bei den Wolfsburgern ist. Die sind im Pokal raus gegen Kiel. Zuletzt gab es zwar diesen Sieg beim HSV, wo keiner genau wusste, wie kann man denn das Spiel gewinnen. Jetzt wird es für den Trainer Paul Simonis wirklich zum Endspiel, glaube ich, oder?
Ja, man hört ja so einiges, dass es nicht nur zu wenig Punkte gegeben hat, jetzt dieses Pokal ausgegeben hat, sondern auch zu wenig Rückendeckung innerhalb der Mannschaft gibt für ihn, wenn das tatsächlich so ist. Das hätte ich nicht gedacht. Ich kenne ihn nicht gut, ich kenne ihn wenig, aber das hätte ich nicht gedacht, dass seine Trainingsmethoden kritisiert werden, dass das zu wenig ist.
Zu lax.
Ja, ich hätte ihn jetzt eher eingeschätzt, der da vielleicht ein bisschen drüber ist, aber ja, bin lange nicht in einer alten Heimat gewesen. Früher stand ich da wirklich noch am Trainingsplatz und hab mir gedacht, ach, der Hacking, das ist einer. Kein Wunder, dass sie es schaffen, schon wieder Zehnter zu werden. Nein, Spaß. Ich habe noch zu wenig Einblick in das, was da wirklich gerade innerhalb dieser Mannschaft passiert. Ich sehe, dass die Mannschaft ein bisschen komisch zusammengestellt ist. Ich meine, man muss ja nur überlegen, dass eigentlich alle damit gerechnet haben, dass Amura weg ist und jetzt ist er auf einmal noch da. Und wenn ein Amura da ist, ist er der beste Fußballer der Mannschaft und man muss das Spiel eigentlich auf ihn zuschneiden. Aber vielleicht ist er auch so ein bisschen Xavi-Šeško-mäßig, vergangene Saison bei Leipzig. Und eigentlich ist klar, dass vielleicht dann auch schon in einem halben Jahr Zeit ist, Tschüss zu sagen. Kannst du auf so jemanden setzen? Mhm. Kannst du dein Spiel auf so jemanden zuschneiden? Also das sind alles so Themen, die gerade echt eine schwere Aufgabe, also insgesamt einfach eine schwere Aufgabe darstellen für den immer noch neuen Trainer.
Die Mannschaft ist, glaube ich, keine. Das hat man auch an der Aussage von Keeper Marius Müller gehört, jetzt nach dem Pokal. Der hat auch irgendwie so alle Einzelnen so ein bisschen angezählt und gesagt, wenn du zu spät versuchst, alles reinzuwerfen und einfach auch alles zu spät kapierst, dann ist es ja kein Wunder und dann wird es halt schwierig. Ich glaube, die Mannschaft verlässt sich tatsächlich auch so ein bisschen auf den Trainerwechsel. Die warten darauf, dass der Gauda Guardiola, so wird er genannt, Paul Simonis, weil er so ein bisschen aussieht wie Guardiola. Die Bild macht ihn dann zum fliegenden Holländer. Wir wollen das jetzt nicht fordern und das Spiel hat er noch, aber wirklich auch nur noch das, glaube ich. Und die Mannschaft spekuliert mit sowas, glaube ich, auch. Die erwarten sich dann auch den Trainerwechseleffekt. Was aber nicht bedeutet, dass du gegen Hoffenheim zu Hause nicht auch was holen könntest, noch zur Not. Ne? Aber gegen Hoffenheim, die sind auswärts stark. Die sind so am nächsten aktuell an diesen Top 6 oben dran. Mhm. Nicht nur tabellarisch, sondern auch so vom Potenzial. Die haben eine richtig starke Offensive. Also das ist vielleicht mit Bremen zusammen auch bisher die größte Überraschung.
Ja, stimmt. Da sieht man auch schon, dass sehr viel funktioniert, dass dieses schnelle Umschaltspiel, wie man sich das überlegt hat, tatsächlich so auch auf den Platz kommt. Viel, viel weiter als das, was Wolfsburg vorhat, wo man eben sich weiterhin fragt, was genau sie eigentlich vorhaben. Ja, ich würde jetzt trotzdem eher auf einen Unentschieden tippen, bevor du mich fragst, aber
ich glaube, Hoffenheim gewinnt.
Ja. Mhm. Und dann glaubst du, dann ist der Trainerwechsel.
Dann wird was passieren. Da. Ja, also ja. Dann kannst du es ja auch nicht mehr erklären.
Ja. Ja. Aber es sei denn, sie haben auch diesen Kalender da im Büro hängen und wissen, es kommt ja jetzt danach dann diese Länderspielpause. Ich glaube, es ist wirklich ein Faktor. Also immer, wenn man sich mal so mit Verantwortlichen unterhält, dann werde ich zumindest daran erinnert, dass die schon auch sehr viel so in diesen Zeitfenstern denken und natürlich wissen, okay, wann ist denn der richtige Moment? Natürlich sagt man jetzt, du willst keine Zeit verlieren, aber so eine Pause, also wann ist denn ein Trainer auch wirklich, wirklich verfügbar? Mhm. Und machst du das jetzt nochmal mit einem Übergangstrainer? Stellst du da Pierre Littbarski jetzt nochmal an Spielfeld oder so? Ne? Ist alles irgendwie schwierig.
Keine Zeit verlieren, das ist ein sehr gutes Stichwort. Alex, vielen Dank für diese wunderbare Überleitung.
Gerne.
Wir wollen nämlich noch ganz schnell, wir haben die Bundesliga abgearbeitet, freuen uns sehr auf das Wochenende, aber auch in der zweiten Liga ist es ja nicht uninteressant. Da steht der 11. Spieltag an, der Tabellenführer, der FC Schalke, der spielt Samstag in Karlsruhe. Es ist eine tolle Saison der Schalker und jetzt kriegen sie auf einmal 4 Stück in Darmstadt. Wo kam das denn her? 5 Gegentore bisher in der Liga. Und dann, ich will jetzt, es ist kein Systemabsturz, Darmstadt ist natürlich auch eine gute Mannschaft, du kannst da verlieren, aber ein bisschen unerwartet kam es schon.
Ja, gerade 4 Gegentore.
Mhm.
Also im besten Fall sagen sie, okay, das ist uns jetzt rausgerutscht im Pokal, der hat uns quasi nochmal geerdet und daran erinnert, dass wir noch nicht in der Champions League spielen und in der Liga zurück. Das ist der wichtige Wettbewerb, weil in diesem Jahr die Konstellation offensichtlich und die Möglichkeiten offensichtlich so sind, dass man hochgehen kann. Sind wir dann auch wieder voll fokussiert, sind wir voll da und übertreiben es vielleicht auch nicht mit dem Marsch nach vorne. Ich muss jetzt aus Transparenzgründen sagen, dass ich das Spiel auch nur in den Highlights gesehen habe gestern Abend. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das Spiel über 90 Minuten gelaufen ist und wie schlimm das wirklich von den Schalkern gewesen ist. Die Stimmen danach, die haben nicht besonders positiv geklungen. Aber ich glaube, wie all die Fans in Königsblau sicherlich auch, weiterhin an FC Schalke 04.
Ich glaube, sie sagen, besser einmal 0-4 verlieren als viermal 0-1. Und der große Traum ist eh der Aufstieg. Sie wissen, den Pokal würden wir wahrscheinlich eh nicht gewinnen. So haben wir eine Belastung, auch wenn das keine sehr große Belastung ist. Pokal, da spielt es ja irgendwie alle 2-3 Monate mal. Aber so jetzt voller Fokus auf dieses Thema Liga. Das, glaube ich, wollen sie mehr als alles andere. Und deswegen, weil du ja mit Leipzig schon so recht hattest, Stand jetzt. Würdest du jetzt dich festlegen, ja, Schalke steigt auf? Oder ist es einfach doch vielleicht noch ein bisschen zu früh?
Ja, natürlich ist es zu früh. Ich hätte die jetzt im Moment vor der Saison nicht, aber ich glaube, da habe ich sie auf 3 oder 4 getippt, aber ich hätte sie im Moment ganz vorne und trotzdem glaube ich, dass Hannover sich jetzt auch wieder fangen wird, sind ja sowieso oben noch dran aber und haben jetzt zuletzt auch wieder überzeugt im Niedersachsen-Derby, aber ich glaube schon an noch ein paar Mannschaften, die da aufschließen werden, die da rankommen würden. Wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich mein weniges Geld auf den FC Schalke 04 setzen. Ja.
Ich rechne Paderborn gute Chancen ein, aktuell Zweiter, die spielen gegen Greuther Fürth und dann am Wochenende noch Platz 3 gegen Platz 4, Elversberg gegen Hannover. Und damit, Alex, haben wir es geschafft.
Ja.
Wir können uns aus unseren kürbisfarbenen Sesseln erheben. Der Hocker hier, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen am Ende der Aufzeichnung, sieht tatsächlich auch aus wie ein Kürbis, oder nicht?
Absolut, ja.
Müsste uns
fehlt
mal
noch so ein Stiel, aber klar.
Ja. Wir schnitzen vielleicht gleich noch ein fieses Gesicht rein, denn es ist ja Halloween und in dieses Halloween-Wochenende wollen wir uns jetzt verabschieden.
Ja.
Mit dem Hinweis auf unsere Sportschau-App, wo ihr alle Spiele der ersten und zweiten Liga in voller Länge hören könnt. Und dann gibt es natürlich im Fernsehen, wie gewohnt, die Sportschau am Samstag um 18 Uhr. Mit dir diesmal? Nee.
Ich bin Sonntag dran.
Du bist Sonntag dran.
Ja. Habe ich jetzt gleich die Besprechung, welche tollen Themen wir da so präsentieren wollen.
Dann fühlt euch zu allem herzlich eingeladen und seid dann auch wieder bei der nächsten Folge Bundesliga-Update dabei. Die gibt es am Sonntag. Bis dahin ein schönes Fußballwochenende. Alex, vielen Dank. Schönes Wochenende.
Danke dir. Tschüssi.